Hallo alle zusammen, kann man mich gut hören, verstehen? Ja? Lauter? Lauter? Ich lauter? Klein bisschen? Okay, jetzt? Ja? Hinten auch? Alles okay? Man hört mich? Gut, man sieht mich weniger, aber man hört mich schon. Okay, ich heiße Vanya, das ist die Abkürzung vom des russischen Namen namens Ivan oder des hebräischen Namen Yochanan. Ich habe mich dann für Vanya irgendwann entschieden. Man könnte auch ja sagen eigentlich Yochanan, dann wäre das jetzt die hebräische Variante, Johannes wäre dann die deutsche und, ja. Das ist alles der gleiche Name. Das heißt Vanya, ich stehe gerade jetzt hier, dann man könnte sagen Johannes, okay. Klingt nicht so ähnlich, aber ist dann wahr. Meine Frau Aline und Tochter, genau, meine Frau Aline und ich, wir sind seit 8 Jahren verheiratet, haben eine Tochter, sie heißt Rachel, sie ist 3 Jahre alt. Ich bin der Gemeindeleiter der jüdisch-messianischen Gemeinde hier in Bonn, Beit Rachamim, Haus der Barmherzigkeit. Das ist, okay, das wurde schon alles gesagt. Ich bin seit 20 Jahren in der messianischen Bewegung. Meine Frau ist noch länger in der messianischen Bewegung. Sie kommt ursprünglich aus Berlin. Wir beide kommen ursprünglich, noch ursprünglicher als Berlin, ursprünglich kommen wir aus der Ukraine. Die große Stadt Odessa ist vielleicht vielen bekannt. Ich komme jetzt nicht aus Odessa. Meine Frau kommt aus Odessa und ich komme aus einer kleinen Stadt Berdichev. Vielleicht ist die dem einen anderen nicht bekannt. Ich glaube eher nicht. Okay, ich habe Theologie studiert, ich habe an einem Bibelseminar in Bonn Theologie studiert und ich habe an einer israelischen Universität jüdische Geschichte und Kultur studiert. Studiere aktuell auch weiterhin Theologie, das ist so mein Hobby, einfach Theologie zu studieren. An einem ökumenischen Bibelseminar. Meine Frau studiert Germanistik und Slawistik. Diejenigen, die bei uns in der Gemeinde waren, haben schon gemerkt, wenn sie übersetzt, dann ist es 1:1 auf jeden Fall besser sogar als beim Prediger. Okay, das können die wenigsten beurteilen. Wie gesagt, sie studiert Germanistik und Slawistik. So, zu mir noch was. Okay, es wurde gesagt, große Premiere. Ich weiß nicht, ob das Premiere vielleicht, dass ich dann hier zum ersten Mal auftrete, dass ich dann zum ersten Mal hier predige, aber jetzt als große Premiere werde ich mich jetzt nicht hier bezeichnen. Bitte auch nicht die Erwartungen haben, dass ich hier große Premiere mache. Das wollte ich auch kurz erwähnt haben. Es gibt so eine Qual der Wahl bei jedem Prediger. Wenn ein Prediger eingeladen wird, dann ist die Qual der Wahl: Worüber predige ich? Dann versucht der Prediger, in diesem Fall ich oder ein x-beliebiger Prediger, diese Qual der Wahl auf den Gastgeber zu verschieben und man sagt, ja, worüber soll ich predigen? Ja, man hofft, dass wir dann abgenommen. Aber die meisten Gastgeber, so wie ich die kenne, die wissen auch, ja, die sind auch schlau, die wollen die Verantwortung nicht übernehmen. Die sagen, nein, du kannst dich ruhig entscheiden und wir hoffen alle, dass der Heilige Geist dich leitet und führt, dass du ein gutes Thema erfindest. Aber diesmal ist es so gewesen, dass irgendwie durch unterschiedliche Ecken angekommen ist, dass wir bei uns in der Gemeinde, in der Bibelarbeit Hebräerbrief lesen und dass ich diesen Text auch sehr mag. Ich liebe tatsächlich Hebräerbrief. Das kam auch hier an und dann Ebo hat gesagt, okay, predige dann vielleicht aus dem Hebräerbrief. Es ist für mich schwer, über Hebräerbrief zu predigen, weil dazu kann ich sehr viele Vorträge halten, kein Problem. Aber jetzt eine Predigt, dann haben wir gesagt, gut, schaffe ich, das wird dann eine Art exegetische, auslegerische Predigt sein. Das heißt, ich werde eher dann Auslegung machen und wir versuchen gemeinsam zu verstehen, was kann uns dieser Text sagen. Ich habe mich für den Text entschieden. Die ersten 3 Verse im Prinzip werden im Großen und Ganzen über den 3. Vers oder über den Teil des 3. Verses sprechen. Wir werden alle 3 Verse lesen. Die Sache ist, dass diese 3 Verse, das ist die Einleitung in den Brief, in den Text. Und diese 3 Verse haben dann im Prinzip alle Themen, die durch den ganzen Brief durchgesprochen werden, die da und da vorkommen. Das heißt, entweder erweitert der Autor des Hebräerbriefes ein Thema aus dem ersten Vers oder knüpft da an und. Das werden wir auch kurz besprechen. Der Text fasziniert mich auch, weil das ist ein sehr guter Text für einen Bibelwissenschaftler, weil wir eigentlich gar nichts über den Text wissen. Wir haben den Text, wir kennen den Autor nicht. Ich weiß, vielleicht der eine oder andere sagt, oh, der Paulus wäre doch der gute Autor gewesen. Und in vielen Bibeln steht es auch drin, dass Paulus der Autor ist. Aber schon in der alten Kirche haben die auch Menschen nicht gewusst, wer tatsächlich der Autor ist. Und dass jetzt tatsächlich Paulus ist oder nicht. Dann kam Luther und hat vorgeschlagen, dass wir über Apollos nachdenken sollen, ob er dann nicht der Autor wäre. Aber tatsächlich wissen wir nicht, wer der Autor des Hebräerbriefes sein konnte, beziehungsweise wir wissen, wer das sein konnte. Da sind einige Namen auch durch die Geschichte genannt worden. Aber wer der Autor ist, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wann der Text geschrieben wurde, vor der Zerstörung des Tempels oder nach der Zerstörung des Tempels. Und je nachdem, wie der Text eingeordnet wird, wird auch dann der Inhalt anders verstanden. Was wir dann nicht wissen, wer waren tatsächlich die Empfänger des Textes? Sitzen sie in Rom, wie die moderne Bibelforschung denkt, und ich schließe mich da, um ehrlich zu sein, der Bibelforschung an, oder sitzen sie irgendwo in Kleinasien oder in Israel? Wer sind die Empfänger? Wo sitzt der Autor? Wissen wir auch nicht. Und ein Historiker hat mal gesagt, je weniger historische Quellen wir haben, desto mehr Texte kann ein Historiker schreiben. Und ich habe Geschichte studiert, ich kann zustimmen. Über Hebräerbrief wurde sehr viel geschrieben und es gibt dann sehr viel Freiraum für, ich will jetzt nicht sagen Spekulationen, aber sehr viel Freiraum für Überlegungen, wissenschaftliche Überlegungen. Wie gesagt, die ersten drei Verse, das ist praktisch auch der ganze Text. Kurz gesagt, wir werden über die drei Verse überfliegen, weil wir bei uns in der Bibelstunde, ich glaube so 2-3 Monate gebraucht haben, über diese drei Verse zu sprechen. Es ist dann so, dass dieser Text oder generell Hebräerbrief ist ein integraler Teil der jüdischen Welt damaliger Zeit oder des ersten Jahrhunderts. Und ich meine jetzt nicht nur die rabbinische Welt. Wir sehen auch ja sehr viele Verknüpfungen zu den Apokryphen oder zu den Pseudepigraphen oder Qumran. Qumran ist vielleicht für den einen oder anderen ein Begriff. Die Qumran-Texte gehören auch zu dem geschichtlichen Hintergrund dieser Zeit. Warum brauchen wir den geschichtlichen Hintergrund, um den Text zu leuchten? Wir wissen, es gibt hier Glasmalerei. Ja? Wir wissen alle, was Glasmalerei ist. Ja? Okay. Das heißt, wenn man Glasmalerei hat, im Dunkeln, okay, man erkennt so gewisse Konturen schon. Ja? Man kann auch ungefähr ein Bild erkennen. Aber sobald Licht kommt und durchleuchtet Glasmalerei, dann auf einmal sehen wir die Farben. Auf einmal verstehen wir das Bild, auf einmal verstehen wir, was uns der Autor der Glasmalerei sagen wollte. Die waren auch ja Künstler, die uns auch gewisse Wahrheiten übermitteln wollten. Um dann Bild und Muster des Hebräerbriefes zu erkennen, braucht man Licht. Deswegen wird dann auch ja dann der Hintergrund erforscht. Dieses Licht zeigt uns dann die Farbe, tatsächlich die Farbe des Hebräerbriefes. Das heißt, wenn wir diese Vorstellung damaliger Zeit mehr verstehen. Der Hebräerbrief ist eigentlich kein Brief, das ist eine Homilie oder einfacher gesagt eine Predigt. Und wie gesagt, diese Predigt fasziniert mich, weil sie gewisse Vorstellung oder gewisse Weltordnung zeigen will. Wir kommen direkt zu dem Text. Ich habe auch meine Uhr hier dabei. So, Ich lese einmal den Text und dann gehen wir durch den Text einmal durch. Das ist jetzt Elberfelder Übersetzung. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben alle Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seine Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Obwohl der Autor des Hebräerbriefes nicht jetzt Paulus ist, wir sehen gewisse Ähnlichkeit zu dem vorher gelesenen Text aus Kolosserbrief. Ja, wir sehen gewisse Parallelen. Das heißt, die Autoren, die wir im Neuen Testament begegnen, die haben versucht, etwas zu beschreiben, das, was nicht beschreiblich oder beschreibbar ist, um gewisse Informationen, gewisse Wahrheit zu zeigen. Fangen wir jetzt bei dem Text an. Nachdem Gott vielfältig. Und hier kommen wir schon zum ersten Punkt, den hier der Autor zeigt. Denn das Wort Polymeros, das ist ein griechisches Wort, bedeutet nicht vielfältig. Denn Vielfalt bedeutet, so, wenn wir jetzt ein Haus nehmen, dann kann man sagen, am Haus sind dann vier Wände zum Beispiel, sondern Vielfalt aus unterschiedlichen Perspektiven. Ja? Die Sache ist, dass das Wort Meros Stück oder Teil bedeutet. Das heißt, der Autor sagt, nachdem Gott vielstückig oder vielteilig, mehrmals, vielfach, ja, so, es geht um Teile einer Offenbarung. Nachdem Gott vielteilig, vielstückig gesprochen hat und dann auf vielerlei Weise, auf unterschiedliche Weise, in unterschiedliche Arten. Es konnte zum Beispiel die direkte Rede Gottes durch die Propheten sein, oder es konnte auch eine allegorische Vision oder auch eine allegorische Handlung. Wir wissen, dass die Propheten auch durch Handlungen gesprochen haben. Hier, wenn wir beim ersten Wort eine Unterbrechung oder eine geschichtliche Entwicklung sehen, dass Gott vielteilig gesprochen hat, immer ein Stück für Stück gesprochen. Hier sehen wir, dass er unterschiedlich gesprochen hat. Bei Hosea 12,11 wird dann gesagt, und immer wieder habe ich zu den Propheten geredet. Ja, ich ließ Visionen zahlreich sein und durch die Propheten gebe ich Gleichnisse. Hier sehen wir auch, dass der Allmächtige sagt, ich habe auf unterschiedliche Weise zu den Propheten gesprochen, und das greift auch Hebräerbriefautor auf. Und dann schreibt er weiter, ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten. Es geht in diesem Brief um die Rede Gottes zum Volk Israel. Für den Autor ist es wichtig, den Lesern zu vermitteln, wir reden jetzt nicht von einer neuen Offenbarung, wir reden jetzt nicht von einem neuen Sprechenden. Ja, das ist der Gott, der sich hier stückhaft offenbart hat, der stückhaft gesprochen hat. Und das ist wichtig für den Gedankengang des Hebräerbriefautors, dass er zwischen Stückweise und Vollkommenheit so einen Unterschied aufzeigt oder vermittelt. Das wird nicht direkt so ausgesprochen, aber wird schon betont und vermittelt. Die Zielgruppe des Volkes, des Schreibers ist dann das Volk Israel. Es gibt unterschiedliche Meinungen zu dieser These, es gibt sogar Meinung, dass dieser Text nicht mal an die Juden geschrieben wurde, sondern an die Heidenchristen. Ja, es gibt ja diese zwei Begriffe, Judenchristen, Heidenchristen. These wurde von einem Bibelforscher aufgestellt, aber wenn man den Text gut versteht und liest, man versteht, hier geht es darum, zu vermitteln die Rede Gottes zum Volk Israel. Ja, und das beinhaltet auch ja diese Worte zu den Vätern. Es gibt 18 Gebet, Gebet Amida. Dieses Gebet wird drei bis viermal gebetet am Tag, beziehungsweise dreimal täglich wird Amida gebetet. Das ist ein stehendes Gebet und der Beginn dieses Gebetes ist dann Gott der Väter. Ja, das ist diese Verknüpfung, diese Beziehung zu den Vätern ist bis heute auch im jüdischen Denken vorhanden. Man hat kontinuierliche Beziehung mit Gott vor Augen. Und das will auch der Hebräerbriefautor aufgreifen. Fetnagerät hatten den Propheten, hatte am Ende dieser Tage, ich werde jetzt nicht in die einzelnen Details hineingehen, sonst das wird dann zu lange dauern. Ich will aber hier kurz erwähnen, dass am Ende dieser Tage, das ist auch ein Begriff, den wir im Tanach finden, im Alten Testament finden. Das ist Begriff, den wir diese Begriff finden wir auch in rabbinischen Quellen, aber auch ja in Qumran-Texten und diese Worte haben unterschiedliche Bedeutung oder werden unterschiedlich aufgefasst. Einer davon ist und so versteht auch Hebräerbriefautor. Es geht um messianische Zeit, die Endzeit. Und hier sehen wir auch einen Zugang zu dem Text. Und dieser Zugang gilt normalerweise für alle Texte des Neuen Testamentes. Die Autoren haben eschatologisch gedacht. Ja, das heißt, sie haben Endzeit gedacht. Sie haben vor Augen gesehen, wenn nicht heute, dann morgen kommt Christus. So haben sie das gesehen, das sehen wir bei Paulus durch seine Briefe, wenn er sagt, ja, es ist besser, nicht zu heiraten zum Beispiel. Warum besser? Ist es schlecht, eine Familie zu haben? Nein, wenn Christus morgen kommt, wofür heiraten? Das ist auch der Grund gewesen, warum die ersten Jünger alles verkauft haben. Wofür irgendwie Besitz haben? Wenn wir die endzeitdenkende Gemeinschaften durch die Geschichte betrachten, sobald man ein Weltende sieht, das können wir anhang der neuen, sage ich mal so, Gruppe, für einen Historiker ist das eine neue Gruppe, für uns ist das eine alte Gruppe, zum Beispiel Zeugen Jehovas, ja, so, oder die entstanden ja in den adventistischen Kreisen und sobald man verstanden hat, dass in einem Jahr oder in zwei Jahren Weltende ist und man ist davon fest überzeugt, man hat alles verkauft. Ja, das heißt, das sehen wir aber fast in jeder Gruppe, die an ein Weltende gedacht hat. Und das hat auch ja Hebräerbriefautor vor Augen. Er denkt, wenn nicht heute, dann morgen ziehen wir in das verheißene Land ein. Das ist dann in anderen Texten, in anderen Kapiteln des Briefes, wo er das so eine gewisse Parallele zeigt. Das heißt, er hat sich endzeitlich verstanden, eschatologisch verstanden. Das ist dann das Wort für das endzeitliches Denken. Und hier ist dieser messianische, eschatologische Klang am Ende dieser Tage. Zu uns geredet im Sohn. Über den Sohn kann man auch eine richtig lange Rede halten. Kurz gesagt, Sohn ist hier der Messias auch gemeint. Wobei selbstverständlich es ist interessant, wie dieser Begriff Sohn, wie dieser Gedanke Sohn ist der Messias in der jüdischen Welt sich entwickelt hat. Dann weiter geht es, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Hier, das werde ich erstmal so stehen lassen. Hier geht es, die Welten, das sind auch die Zeiten, selbstverständlich, und hier wird die schöpferische Tätigkeit und die schöpferische Rolle des Sohnes kurz gezeigt. Das wird in dem gleichen Kapitel erklärt, beziehungsweise weiterentwickelt. Und weiter kommen wir zu unserem Text. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seine Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Im Prinzip, die drei Verse geben kompletten Inhalt des Briefes wieder, weil immer wieder wird dann die Reinigung der Sünden aufgegriffen, denn wenn der Autor über die Hohenpriesterschaft des Sohnes spricht, greift er das Thema die Reinigung der Sünden auf, dann zu Rechten der Majestäten, der Höhegesetz. Das wird wieder, immer wieder aufgegriffen, dass der Sohn durch sein Leiden auch ja dann zu Rechten sich gesetzt hat. Okay, kommen wir zu den Worten, die uns mehr oder weniger interessieren. Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Es ist einfach zu hören, so Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Ja, man denkt, Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, Herrlichkeit. Man versucht das irgendwie dann zu beschreiben. Fangen wir mit bei Ausstrahlung. Anders gesagt, Abbild, Widerschein, Abglanz. Bei den Kirchenvätern, patristisch gesagt, die haben gesagt, Ausstrahlung der Sohne ist der Sohnenstrahl. So der Sohn Ausstrahlung der Doxa ist. Doxa ist das griechische Wort für die Herrlichkeit. Das ist ein wichtiges Wort, richtig wichtiges Wort, weil das Wort Doxa im Prinzip eine neue Entwicklung innerhalb der jüdischen Welt gefunden hat. Denn das Wort Doxa an sich hat nicht die Bedeutung der Herrlichkeit oder die frühe Bedeutung des Wortes ist nicht die Herrlichkeit. Aber genau im Alten Testament, vor allem in der griechischen Übersetzung, in der Septuaginta, hat das Wort eine neue Bedeutung bekommen. Und mit dem Wort Doxa wurde das hebräische Wort Kavod übersetzt. Kavod ist Herrlichkeit, wird bei uns meistens mit Herrlichkeit übersetzt. Vorher hatte das Wort Doxa eine andere Bedeutung, so wie Meinung, Ansicht. Und sogar diese Bedeutung finden wir bei den jüdischen Autoren wieder, die auf Griechisch geschrieben haben, so wie Philo, vielleicht ist das ein Name für den einen oder anderen, aber Josephus, genau bei ihm hat das Wort Doxa weniger die Bedeutung Herrlichkeit. So, wir werden das Thema kurz einschneiden, kurz über dieses Thema sprechen. Kavod. Kavod, das Wort hat etwas mit Gewicht zu tun. Ja, auch mit Besitz. Zum Beispiel, Abraham war reich, Kavet, an Vieh, Silber, Gold. Oder wenn über Jakob gesprochen wird, dass er Besitz hatte, oder dass Abraham Besitz hatte, oder wenn ein König irgendetwas hat, ja, dann ist hier dann Gewicht. Ja, denn Kavet ist schwer. Ja. Abraham war schwer, wenn man das jetzt wörtlich übersetzen würde, Abraham war schwer an Vieh, Silber, Gold. Das den profanen oder so weltlichen Gebrauch werden wir erstmal an Seite legen, kommen wir dann zu der göttlichen Offenbarung. Wir wissen, dass Gott unsichtbar ist. Das ist, glaube ich, uns alles klar. Und er offenbart sich aber. Ja, sobald er sich offenbart oder in anderen Erscheinungsformen sich zeigt, so kann man von Kevod Adonai sprechen. Das ist jetzt nur Status Constructus, deswegen wird das anders ausgesprochen. Kevod, ja, das Wort Kevod, ja, Kevod Adonai. Zum Beispiel, wenn wir an Exodus 24 denken, können wir uns erinnern, dass Moses die Herrlichkeit Gottes sieht. Ja, das ist eigentlich die Antwort Gottes auf die Bitte von Moses, dass Gott sich oder seine Herrlichkeit Moses zeigen soll. Im Kapitel 23 ist diese Bitte zu finden, Vers 18. Und in Kapitel 24, ab Vers 15, zweite Buch Mose, Exodus, wird diese Erscheinung auch ja sichtbar für für Moses. Psalmen sprechen sehr viel über die Herrlichkeit Gottes. Die Psalmen sprechen sehr viel über die Herrlichkeit Gottes und bei den Psalmen sehen wir die Parallele zu der Offenbarung Gottes zur Offenbarung seiner Herrlichkeit, wie er sich zum Beispiel auf dem Berg Sinai offenbart hat. Wir haben am Anfang ein Lied gemeinsam gesungen, ganz das erste Lied, was wir zusammen gesungen haben, ja. Wir haben auch ja gesungen, das ist sehr wahrscheinlich, dieses Lied ist eine Kompilation, Zusammenstellung einzelner Verse aus diversen Psalmen. Aber da, in dem Lied ging es auch darum, alles erbebt, ja. Das ist dann, sondern wie in den Psalmen ist das der Fall, zum Beispiel Psalm 19 oder 97, nun, das ist nur kleiner Auszug von Psalmen. Oder in dem gleichen Lied haben wir gesungen, wer kann den Herrn in seine Schöne sehen? Das kommt auch, ja, dieser Gedanke geht durch die ganze Heilige Schrift, wer kann den Herrn sehen? Ja, wenn wir aber bedenken, okay, wer kann den Herrn sehen? Keiner. Okay, was hat dann Moschee getan? Was hat dann Moses gesehen, wenn es darum geht, dass er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat? Wenn es darum geht, dass er das Gewicht Gottes gesehen hat? Und sobald Gott sich offenbart, oder meistens, wenn es von Offenbarung Gottes gesprochen wird, dann erbebt alles. Ob auf dem Berg Sinai oder durch die Psalme oder in dem Lied, den wir heute gesungen haben, da sehen wir, alles bebt. Es ist nicht so, ach, Gott kommt vorbei, hat jemand was gemerkt? Nö. Seine Herrlichkeit, in den Psalmen geht es, seine Herrlichkeit bemerken die Völker. So, das heißt, seine Herrlichkeit ist seine Doxa auf Griechisch oder Kavod oder Kavod, ist zu sehen. Es ist klar zu sehen, weil das Wort auch mit Gewicht zu tun hat. Weil hier kann man sogar von der Konzentration des transzendenten Gottes sprechen. Der transzendente Gott, das ist Gott, der abwesend ist. Aber der ist immerhin ein immanenter Gott, ein uns naher Gott. Und sobald dieser Gott, der abwesend ist, sich erscheinen lässt und offenbart, das ist eigentlich Gewicht. Ja, sogar wir sagen, ja, seine Worte haben Gewicht. Ja, und wir verstehen alle, schwiegen die was? Nein, die haben Bedeutung, klar, und hier ist auch ja Gewicht im Spiel. Gewicht, etwas Schweres, die Herrlichkeit Gottes. Glanz und Pracht, wird das auch ja übersetzt, oder die Doxa Gottes, Kavod Gottes, offenbart sein Wesen. Seine Herrlichkeit offenbart sich in seiner Schöpfung und in seinen Taten. Wie gesagt, er ist getrennt, aber trotzdem nah, und diese Nähe, diese gewaltsame Nähe, es geht nicht nur um die Nähe einfach, weil wir Gott einfach spüren, es geht um gewaltsame Nähe Gottes, diese Kavod, wie das bei Mose der Fall war, oder durch die Psalmen sich offenbart, oder bei den Propheten, Ezekiel. Wenn wir die ersten Kapitel von Ezekiel lesen, dann sehen wir, hier passiert was. So, wir begreifen seine Vision sowieso nicht, wir verstehen die nicht, aber wenn wir die nur überfliegen, dann sehen wir, hier passiert was Gewaltiges. Gottes Herrlichkeit, im Kapitel 1 und 2 wird das alles als Gottes Herrlichkeit, seine Offenbarung gezeigt. So ist er dann. Dann ist dann Ausstrahlung oder Abbild, so ist Sohn Abbild seine Herrlichkeit, seine Doxa, seine Kavod, ja. Das ist das eine, was gesagt wird. Und weiter geht noch, weiter, wenn er sagt, Abdruck seines Wesens. Wir haben folgendes Problem bei diesen Worten. Diese Wortausdruck verstehen wir, es gibt so einen historischen Begriff, ich werde kurz erklären, was das bedeutet, Anachronismus. Anachronismus ist, wenn ein Wort, in diesem Fall Wort, ja, wenn ein Wort mit einer späteren Bedeutung erklärt wird. Wenn wir haben ja Worte, oder wir haben immer in Sprachwissenschaften, spricht man von Entwicklung des Wortes. Vor 100 Jahren hat das Wort um modern jetzt zu klingen, das Wort geil hat eine Bedeutung, heute ist dann die andere Bedeutung und das sind ja nur Jahrzehnte. Ich gehe davon aus, dass die meisten hier anwesend oder viele hier anwesend können sogar halt diese Entwicklung an diesem Wort, von dieser Entwicklung selbst berichten. Und wenn wir von Jahrhunderten sprechen, dann ist es so, dass da verändert sich einiges. Man übersetzt das Abdruck seines Wesens und Abdruck ist Gepräge, Abbild und das Wort vielleicht Charakter. Das Charakter ist ein griechisches Wort, Charakter, wenn man richtig betonen würde. Das ist dieser Abdruck, das ist wie auch auf der Münze. Ja, das ist auch Abdruck, das ist Gepräge. Früher vor allem waren die Könige auf den Münzen abgebildet. Wissen wir sehr wahrscheinlich alle oder heute auch. Ja, wenn man jetzt den belgischen Euro nimmt, dann ist da unbedingt jetzt die Königin abgebildet. Das ist Abbild, das ist Abdruck, das ist Gepräge. Und das andere Wort, was als Wesen übersetzt wird, und das Wort Hypostasius oder Hypostasis kommt fünfmal im Neuen Testament vor, zweimal bei Paulus und dreimal im Hebräerbrief. Und man versucht, das Wort immer unterschiedlich zu übersetzen. Ich werde jetzt nicht in die Sprachwissenschaft oder die hineintauchen, aber das Wort wird meistens als Wesen übersetzt. Nimmt man eine schlichte, ganz normale interlineare Übersetzung des Neuen Testamentes und dann hat man direkt eine andere Bedeutung des Wortes. Ich gehe davon aus, dass hier, ich habe es nicht gesehen, aber die meisten kennen ja die interlineare Bibelübersetzung. Ja? Oben Griechisch, unten Deutsch. Und da, wenn der eine oder andere dann nachschlagen will, was steht dann im griechischen Text und man kennt die griechische Sprache nicht, dann schlägt man dann die interlineare Übersetzung auf und da steht schon auf einmal nicht des Wesens, sondern der Wirklichkeit. Ist irgendwie ein anderes Wort schon, ja? Dann kommt man direkt auf andere Gedanken, denn das Wort Wesen ist oder Hypostasis ist durch die Kirchenväter geprägt worden und hat auch ja in den theologischen Streiten eine wichtige Rolle gespielt, dieses griechische Wort, und hat dadurch auch eine neue Bedeutung bekommen und die wird dann anachronistisch dann auf den Text des Hebräerbriefes angewendet. So, damit wir das besprechen. Ich habe am Anfang gesagt, dass man den Hintergrund braucht. Und ich habe dann die rabbinische Quellen, die Apokryphen, die Pseudepigraphen. Es ist immer gut, so mal so viel wie möglich Fachwörter zu gebrauchen. Es sieht so aus, okay, der muss eine Ahnung haben. Hier kommen wir zu einem anderen Hintergrund. Das habe ich jetzt nicht am Anfang erwähnt. Es gibt sogenanntes hellenistisches Judentum. Der Vertreter dieses Judentums ist der Philo von Alexandrien. Das heißt, der hat Griechisch geschrieben, das war ein Jude. Er hat aber, man hat bei ihm einige Parallele zu dem Neuen Testament. Das heißt, seine Schriften helfen uns, wie ich ja am Anfang gesagt habe, Licht auf Glasmalerei zu stärken. Ja? Und vor allem bei ihm, Hypostasis hat Bedeutung Wirklichkeit Gottes oder besser gesagt die Realität der jenseitigen Wirklichkeit Gottes. Okay? Ich wiederhole, das kann man auch ja in einem theologischen Wörterbuch für das Neue Testament finden. Die Realität der jenseitigen Wirklichkeit Gottes. Das ist das Wort, was hier gebraucht wird und zum Glück in der interlinearen Übersetzung wird das auch so beschrieben. Hier werden wir sehen, dass der Hebräerautor zwei Seiten uns aufzeigen will. Wir sehen, dass hier in dem Vers 3 wenn er sagt, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, und ich werde jetzt so lesen, wie das in der Befeldübersetzung steht, ich hoffe, dass man sich mehr oder weniger an das erinnern kann, was ich vor 10 Minuten gesagt habe. Hier gewisser Parallelismus, Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Ja? Und hier ist dann Gepräge der jenseitigen oder der Realität der jenseitigen Wirklichkeit Gottes. Wir haben kurz erwähnt, Gott ist abwesend, anwesend und abwesend gleichzeitig. Ich meine, so viele Paradoxen, wie es bei Gott gibt. Ja, der ist abwesend, der ist transzendent zu uns Menschen. Und das ist dann jenseitige Realität Gottes. Heute denken wir gar nicht jenseitig. Gar nicht. Jenseits denken ist uns eigentlich abhanden gekommen. Und wenn einer dann an Jenseits denkt, dann Fundamentalismus, okay, klar. Aber früher haben die Menschen tatsächlich die Realität, die Wirklichkeit der Jenseits hier erlebt, hier gedacht, hier gesehen. Versuchen wir das zusammenzufassen. Ich lese vielleicht noch ein Zitat. Das ist jetzt aus dem theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament. Wie bei Philo, so bezeichnet auch im Hebräerbrief 1,3 Hypostasis die Realität der jenseitigen Wirklichkeit, das heißt Gottes, die Wirklichkeit Gottes, die jenseitige Wirklichkeit. Während im Unterschied von diesem Wesen zu Gottes das Wort Doxa, das griechische Wort für Herrlichkeit, seine machtvolle Herrlichkeit ausdrückt. Und als Ausprägung, Charakter dieses im Gegensatz zu allen irdischen Erscheinungen einzig wirklichen Seins, dieses Wort Hypostasis, ist Christus oder der Messias die schlechthin gültige Offenbarung der jenseitigen Wirklichkeit. So ist dann halt dieses Abdruck, Gepräge der jenseitigen Wirklichkeit, dient dem Autor, um etwas aufzuzeigen. Denn die Doxa, Kavod, wie wir das durch das ganze Tanach sehen, oder durch das erste Testament, wenn wir jetzt katholischen Theologen folgen wollen, durch das erste Testament, ja, wenn wir das sehen, dass seine Kavod, seine Doxa, seine Herrlichkeit hat immer was mit seiner Offenbarung hier zu tun. So ist dann der Sohn die Ausstrahlung dieser Herrlichkeit, die Offenbarung hier. Und Abdruck, das Gepräge der seiner oder jenseitigen Wirklichkeit. Wir können uns erinnern, also, was will der Autor sagen? Das ist ja die Frage. Das ist immer die Frage, was will der Autor sagen? Mit den Worten. Was will er vermitteln? Der Sohn ist der vollkommene Mittler. Gott hat in den Propheten gesprochen, stückweise, und hatte dann durch den Sohn gesprochen. Der Sohn ist, der übermittelt nicht nur die Rede Gottes, die Offenbarung Gottes, der offenbart und zeigt ihn. Können wir uns an die Frage erinnern, zeig uns den Vater? Ja? Dann was antwortet der Sohn? Was antwortet Jeschua? Nämlich Sohn, der Hebräerbriefautor spricht erstmal vom Sohn. Er hat dann dafür gewisse Überlegungen auch. Später wird er auch, ja, dann wird auch genannt beim Namen Jesus, Jeschua. Jeschua antwortet, wer mich, oder ich sag mal anders, wer den Sohn gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. So, das will auch ja der Hebräerbriefautor vermitteln dem Leser. Das ist nicht einer, der in die Reihe, selbstverständlich, der gehört in die Reihe der Propheten, in dem Gedanken, in der Offenbarung, in der Geschichte der Offenbarung, ist er in die Reihe der Propheten eingereiht. Ja, schon, aber er ist nicht nur ein einfacher Mittler, das ist der auch der Mittler, der auch Gott offenbart und zeigt, und er zeigt ihm, der ist dann Ausstrahlung So, wir wiederhole jetzt kurz die Kirchenväter. Ausstrahlung der Sohne ist der Sohnenstrahl, so wie der Sohn Ausstrahlung der Herrlichkeit ist. Oder Charakter der Wirklichkeit, Abdruck, Gepräge der Wirklichkeit. Ich komme zum Ende. Ich will kurz noch ein Midrasch sagen, eine jüdische Auslegung, eine jüdische Diskussion. Man hat dann gesagt, es gibt drei, sagt ein Rabbiner, der andere Rabbiner hat noch zwei Sachen hinzugefügt. Es gibt drei Sachen, die Abglanz von etwas sind. Zum Beispiel der Abglanz vom Tod ist der Schlaf. Ja, Abglanz oder Widerspiegelung vom Tod ist der Schlaf. Widerspiegelung, Abglanz von dem ewigen Leben ist der Schabbat. So ist das im jüdischen Denken. Das haben wir nämlich im Hebräerbrief in Kapitel 3 und 4. Ja, die Ruhe, die vollkommene Ruhe, ist ein anderes Thema. Dann die Widerspiegelung der Sohne ist der Sonnenstrahl. Und der Hebräerbriefautor, der ist in diesem Gedanken, Gedankengang und sagt den Lesern, die Widerspiegelung des Vaters ist der Sohn. Der auch Mittler. Und das ist das, was er durch seine Worte sagen will. Okay, was nun für uns? Die Predigt, die ist weniger praktisch. Ich kann jetzt nicht sagen, geht so und handelt. Aber der Hebräerbriefautor, der versucht, gewisse Klarheiten gewisse Klarheiten wiederherzustellen. Er versucht, gewisse Weltordnung aufzuzeigen den Lesern, und ich denke, das ist auch für uns wichtig. Denn meistens wird dann so gedacht, ja, Jesus, Gott, und dann damit ist alles erledigt. Hier versucht der Autor was anderes zu vermitteln, mit anderen Worten. Er will nicht nur einfach sprechen, der will in die Tiefe. Und hier wird der Sohn auch so beschrieben. Und das ist wunderbar, das ist schön. Und ich hoffe, dass wir dadurch auch gesegnet werden, dass wir die Realität Gottes durch den Sohn in unserem Leben und auf dieser Erde genießen dürfen. Und wir haben auch dieses Recht, tatsächlich diese Realität zu erleben. Der Sohn, so wie der Vater, sei gepriesen. Amen.
Amen.